Es ist einer der wichtigsten Berufe überhaupt. Wir haben eine stetig steigende Weltbevölkerung. Wir müssen mit Klimaerwärmung und anderen Problematiken umgehen können.
Was kann es Wichtigeres geben, als auf eine gesunde Art und Weise Nahrungsmittel zu produzieren?
Wenn ich früh morgens draußen bin und man dann merkt, wie langsam die ganze Natur erwacht, dann hat das Ganze auch ein bisschen was Meditatives. Man ist mit der Natur irgendwie dann so ein bisschen im Einklang.
Es ist so eine schöne Arbeit.
Absolut erfüllend.
Landschaft Bayern. Der Podcast mit Menschen, die Bayern bewegen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus. Heute geht es um einen ganz besonderen grünen Beruf. Er ist erst ungefähr gut 10 Jahre alt und es gibt in ganz Deutschland nur eine einzige Schule, wo man das auch lernen kann. Er beschäftigt sich mit Staubbeuteln, ist aber keine Reinigungskraft. Er beschäftigt sich viel mit Stempeln, ist aber kein Beamter. Und er ist quasi Zuchtleiter, aber steht nicht im Stall. Ja, um was geht's jetzt hier dann wohl? Das werden wir jetzt gleich hören. Ich bin Heike Zeller und meine beiden heutigen Gäste, auf die ich mich sehr freue, die nehmen mich mit, nehmen uns mit zu ihrem Beruf, der ganz feinkörnig ist. Sie haben uns auch 2 Gegenstände mitgebracht, die liegen hier schon auf dem Tisch. Wer uns also auch anschauen möchte, nicht nur anhören, kann auf YouTube rüberspringen, auf den Kanal des Ministeriums Landschaft Bayern. Aber genauso könnt ihr auch ganz klassisch uns zuhören mit dem Audio-Podcast. Dann komme ich zu euch. Wer bist du? Was machst du? Was hast du uns da mitgebracht?
Ich bin der Matthias, ich bin Pflanzentechnologe und ich habe heute meinen Block und meinen Stift mitgebracht. Mhm. Ich beobachte Pflanzen in ihrer Entwicklung und notiere mir dann Wuchsform, Wuchshöhe und alles, was die Pflanze so umgibt.
Du hast jetzt so einen kleinen Block mitgebracht und einen Kugelschreiber. Der Block passt wahrscheinlich auch in die hintere Hosentasche.
Richtig.
Also immer dabei.
Ja,
super. Genau. Und dann kommen wir auch zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und was hast du uns mitgebracht?
Ich bin die Alex. Ich bin auch Pflanzentechnologin. Und ich habe eine elektronische Pipette mitgebracht. Die brauche ich im Labor, wenn ich größere Mengen an Flüssigkeiten bewegen will. Das ist eine sterile Aussatz. Siehst du, und da kann man dann, kannst du mal ausprobieren, schau.
Cool, mit dem Wasserglas. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Fieberthermometer für Kinder. Und dann kann man so draufdrücken, da kommt die Flüssigkeit drauf. Das ist ja cool. Also an dem Messteil kann man halt genau sehen, wie viel das ist.
Genau, also ich bin in der Gewebekultur, genauer gesagt, wir produzieren doppelhaploide Pflanzen. Da gibt es verschiedene Wege, wie man da hinkommt. Und bei einem brauche ich die sehr viel.
Und kannst du es vielleicht mal in einem Satz sagen, was Pflanzentechnologie ist, Matthias?
Also als Pflanzentechnologe bekommt man alle wichtigen Werkzeuge an die Hand, um neue Sorten züchten zu können.
Also komplett Pflanzenzüchtung im Prinzip.
Ja.
Warum ist es dann erst so ein junger Beruf? Wir haben gehört, so 10 Jahre ungefähr erst alt. Alex, wie kommt es?
Also bis jetzt gab es die landwirtschaftlichen Ausbildungen auf der einen Seite dann die ganzen technischen Assistenten fürs Labor. Und es fehlt sozusagen die Überschneidung, dass die einen sich nicht so gut mit der Pflanze auskennen oder mit der Landwirtschaft, die andere aber nicht mit dem Versuchswesen. Und so hat man die Kombination geschaffen.
Und ist es schon sehr bekannt? Also springen da Firmen gleich drauf an und sagen, Mensch, super, dass es jetzt euch gibt, oder wie ist da die Lage?
Ich glaube eher nicht. Also das ist noch nicht sehr verbreitet.
Das heißt, wir machen jetzt auch Werbung für die, nicht nur für die Ausbildung, sondern auch für die Ausbilder. Also Firmen hört uns gut zu, ja. Und ist es in ganz Deutschland so? Ist es dann vergleichbar? Habt ihr dann Einblick?
Ja, tatsächlich habe ich nochmal mit der Berufsschule gesprochen. Und im Norden und im Osten Deutschlands stellt sich die Situation ganz anders dar. Also da ist der Pflanzentechnologe sehr gefragt. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, also es waren 80%, vielleicht sogar ein bisschen mehr, der Leute, die einen Abschluss machen, die zu dem Zeitpunkt schon eine feste Stelle haben.
Das ist da schon bekannter sozusagen.
Mhm, auf jeden Fall.
Alex, wie kommst du denn zu diesem Beruf? Wie ist denn dein Weg dahin gewesen?
Also ich habe schon eine andere Ausbildung. Ich habe Industriekauffrau gelernt, habe ich auch sogar ganz lange gemacht. Und dann ist mein Arbeitgeber umgezogen und ich wollte nicht mitziehen. Und dann habe ich mir wirklich nochmal überlegt, was will ich eigentlich? Und dann habe ich mit 40 nochmal eine Ausbildung gemacht zum Pflanzentechnologen.
Wow, und was ganz was anderes. Also vorher im Büro, ich meine, Industriekauffrau ist ja meistens Büro.
Genau.
Und jetzt Pflanzentechnologin. Mhm. Wie kamst du dazu?
Ich habe wirklich genau gesucht, was ich will. Und der Pflanzentechnologe, der war es dann wirklich punktgenau. Den hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Und als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, das ist es. Weil da habe ich genau die Mischung, dass ich, bin ich praktisch nicht nur draußen, sondern auch drinnen, Gewächshaus, aber eben auch der Teil im Labor. Und das ist genau meins.
Also draußen auf dem Feld, Gewächshaus, Labor sind schon einige Orte gefallen. Matthias, du hast jetzt deine erste Ausbildung in der Pflanzentechnologie. Ja. Wie hat sich denn bei dir ergeben?
Ich bin aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und mein Vater hat sich damals mit mir zusammen ein bisschen informiert, welche Ausbildung man denn machen könnte, um nicht direkt Landwirt zu lernen, sondern ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Und da wir immer schon Vermehrungsbetrieb sind für verschiedene Züchter und durch mehrere Gespräche mit Züchtungsfirmen sind wir eben dann drauf gekommen, es wird ja eine Ausbildung angeboten namens Pflanzentechnologe, die noch ziemlich jung ist und in den Kinderschuhen steht. Und dann habe ich mal angefragt bei einem Züchter bei uns in der Nähe, ob ich dann da die Ausbildung machen könnte. Damals gab es tatsächlich in Bayern noch keine Lehrbetriebe für diesen Beruf und mir wurde es dann ermöglicht, dass ich da die Ausbildung machen konnte und habe jetzt auch den Meister gemacht und bin nach wie vor dem Beruf treu geblieben.
Sehr cool, weil ich habe ja schon gesagt, es ist ein junger Beruf, du hast es auch gerade nochmal angesprochen und wir haben hier sage und schreibe den ersten Absolventen in Bayern mit diesem Beruf und die dritte Absolventin in diesem Beruf in Bayern, also richtig cool. Wenn wir darüber reden, auch über die Ausbildung, was muss ich denn auch mitbringen? Also welchen Schulabschluss muss ich haben? Wie muss ich drauf sein? Was muss ich mögen?
Man muss die Natur lieben und gerne draußen sein. Natürlich gibt es auch Bereiche oder Firmen, bei denen man teilweise auch hauptsächlich im Labor ist. Das ist ganz unterschiedlich und breit gefächert. Das hat sich dann auch in der Schule gezeigt, als man dann auf die Leute getroffen ist, die mit einem die Ausbildung machen und jeder ist in einem anderen Zweig unterwegs. Aber der große Übernenner ist eben die Pflanze. Und wenn man dann Interesse hat am Grünen und einen kleinen grünen Daumen hat, dann glaube ich, ist das schon der wichtigste Grundstein. Und ein Grundinteresse an Biologie, Flora und Fauna ist natürlich sehr wichtig.
Und wenn du jetzt sagst, verschiedene Richtungen, die Leute kommen, was meinst du damit?
Es gibt Firmen, die sind in der Getreidezüchtung unterwegs oder eben bei Kulturpflanzen, die landwirtschaftlich nötig sind. Es gibt aber auch Betriebe, die sich zum Beispiel auf Blumenzüchtung oder Gemüsezüchtung spezialisiert haben. Und da denk mal erstmal, ja, es ist ja alles irgendwie die Pflanze, aber der große Unterschied, naja, der eine ist im Gewächshaus oder im Labor tätig und die anderen sind dann eher mit den großen Maschinen auf den Feldern unterwegs oder in der Saatgutaufbereitung, ist auf jeden Fall sehr vielfältig.
Also zum einen haben wir dann verschiedene Arten von ja, Firmen oder Institutionen, wo die Leute herkommen, aber dann auch inhaltlich, was machen sie für verschiedene Arten von Pflanzen?
Ja. Mhm.
Alex, ich habe auch noch die Frage gestellt, eben was muss man auch mitbringen, um Pflanzentechnologin zu werden? Was würdest du da sagen?
Ich finde eine sehr genaue Arbeitsweise wirklich wichtig. Vor allem im Versuchswesen muss man wirklich schon sehr genau achten, weil man am Schluss sonst keine mathematische Signifikanz rausrechnen kann. Und auch man hat ganz viele verschiedene Genotypen und da darf man nichts durcheinander bringen. Also das ist wirklich wichtig, dass man sehr genau arbeitet, dass man auch ein Verständnis für Chemie hat zum Beispiel.
Wenn du jetzt sagst Genotypen, was kann ich mir darunter vorstellen? Sind das jetzt Körnchen oder
Genotyp
was ist das?
Meint eigentlich eine Kreuzung, die aber noch keine Sorte ist. Mhm. Also Genotyp spricht für eine spezielle Genetik.
Cool, da kommt gerade schon das raus, was du auch angesprochen hast, dass man ja dann, man hat mit der Natur zu tun, aber nochmal mit einer ganz anderen Tiefe, wenn wir dann auf so eine Ebene runtergehen. Jetzt haben wir schon gehört, die Leute kommen aus verschiedenen Arten von Betrieben, von Institutionen. Sie haben mit verschiedenen Arten von Pflanzen zu tun. Ihr seid beide Gesellin, Geselle in der Pflanzentechnologie. Du auch noch Meister. Was gibt es denn noch? Kann man sich fortbilden? Was kann man machen mit dem Beruf?
Also mit dem Abschluss zum Gesellen kann man eben, wie gerade schon gesagt, den Meister nachschieben und theoretisch auch danach noch ins Studium gehen. Mit der Meisterausbildung wird einem hauptsächlich das Arbeiten mit Auszubildenden vermittelt. Also nochmal ein großer Pädagogikanteil. Und natürlich geht man dann nochmal mehr in die Tiefe, als das bei der Gesellenausbildung der Fall ist.
Also sowohl dann inhaltlich in die Tiefe rein, aber eben auch, dass man alle andere Leute ausbildet.
Genau.
Alex, du hast jetzt auch viel mit Ausbildung zu tun. Das heißt, du bist jetzt zuständig für die Pflanzentechnologinnen und Technologen in Bayern oder was heißt das?
Bei uns in der Abteilung, also in dem DH-Labor.
DH heißt was?
Doppelhaploide, also derselbe Chromosomensatz verdoppelt, nicht die Neukombination, bin ich zuständig. Das heißt, alles, was jetzt das Labor angeht, und das sind jetzt auch nicht nur Pflanzentechnologen, sondern das sind auch Praktikanten zum Beispiel aus der Schule aus Landsberg oder auch Schülerpraktikanten haben wir manchmal von der FOS, die für 6 Wochen nur da sind. Also wirklich ganz verschiedene Optionen. Und die kommen zu uns. Weil also beim Pflanzentechnologen ist es tatsächlich so, dass die DH-Technologie wirklich auch Prüfungsfach ist. Wenn man, also da gibt es verschiedene Prüfungsfelder, die man sich auswählt für die praktische. 2 davon wählt man aus und da DH ist eben 1 davon, das Labor.
Wenn du jetzt sagst, die kommen von der FOS, das heißt, die Leute kommen auch, du kommst schon mit einer fertigen Ausbildung, schon fertig gearbeitet, kamst du dorthin, du kamst frisch vom Abi, von der Realschule, von der Hauptschule?
Von der Realschule.
Ist das die Voraussetzung, Realschule mindestens, oder kann ich das auch mit Hauptschule machen, also mit Mittelschule, Entschuldigung?
Man kann natürlich auch mit Mittelschule anfangen.
Weil das ist ja auch immer unterschiedlich bei verschiedenen Ausbildungsberufen.
Wenn du jetzt Abitur hast oder schon eine abgeschlossene Berufsausbildung, kannst du theoretisch verkürzen auf 2 Jahre, weil das ist ja normalerweise eine 3-jährige Ausbildung. Und da fällt einfach das mittlere Schuljahr dann raus und du musst das selber nachlernen. Du kriegst die Unterlagen und es sind tatsächlich auch sehr wenig Verkürzer und es werden immer weniger, weil das wirklich, da musst du richtig viel lernen. Und viele Leute haben da eben keine Grundbildung, was jetzt Landwirtschaft angeht, dass viele sagen, nee, da mache ich die 3 Jahre.
Ja. Alex, wie schaut denn so ein typischer Tag als Pflanzentechnologin bei dir aus?
Also ich würde jetzt zum Beispiel in der Früh ins Gewächshaus gehen. Dann ernte ich meine Gerstenpflanzen für die Kältevorbehandlung. Das heißt, die werden dann im Kältestress unterzogen und dann müssen die in einem bestimmten Stadium sein, damit das alles funktioniert. Das heißt, dass ich in der Früh wirklich in aller Ruhe bin ich da im Gewächshaus zwischen den Pflanzen. Das ist herrlich. Dann ernte ich das, dann gehe ich nach drinnen ins Labor. Unter sterilen Bedingungen packe ich die dann aus, lege die steril ein. Dann kommen sie in den Kühlschrank für 3 bis 5 Wochen. Und dann aber die schon soweit sind, die würde ich mir dann holen und die verarbeite ich dann im Mikrosporenlabor weiter. Das heißt, da brauche ich dann auch meine Pipette und da hole ich praktisch den Pollen aus der Ähre raus und mache damit weiter, da wird dann Kalus draus.
Also du musst schon immer vorplanen, wenn ich jetzt höre, die müssen dann erstmal noch, also du erntest sie, das ist ja auch nicht von heute auf gleich, dann müssen ja auch erstmal angepflanzt worden sein und
natürlich,
so weiter.
Natürlich, natürlich.
Dann erntest du sie und dann bereitest du sie vor, um sie dann in irgendeiner bestimmten Zeit dann eben den Sachen zu unterziehen, was du gerade gesagt hast. Also du musst auch viel planen und überlegen immer, was zu tun ist.
Genau, also da muss wirklich eine große Planung dafür da sein, damit alles zu dem Zeitpunkt, wo du es brauchst, dann auch vorhanden ist. Also auch wenn du irgendwas, wenn du kreuzt, willst du ja manchmal auch mit was bestäuben dann. Und dafür brauchst du ja auch also beide Partner.
Und das Bestäuben stelle ich mir so mit dem Pinsel vor? Oder wie mache ich das? Mhm. Wie schaut ein typischer Tag bei dir aus, Matthias?
Das ist bei mir immer das Spannende. Typische Tage gibt es selten. Jetzt derzeit wäre es so, ich fahre morgens aufs Feld, kontrolliere dann Gelbtafeln auf Schädlingsbefall in der Fläche. Jetzt derzeit ein wichtiges Thema, die Schilfglasflügelzikade ist in der Zuckerrübe ein Überträger von Stolbur.
Eine Krankheit für Zuckerrüben?
Genau. Kontrolliere dann die Blätter auf Pilzbefall oder ähnliches und entscheide dann erst, was ich heute machen kann, abhängig vom Wetter, von der Sonneneinstrahlung, eventuell Niederschlag oder Wind. Dementsprechend ist jeder Tag anders. Manchmal kann man nichts machen, manchmal kommt alles auf einmal, aber das macht spannend.
Jetzt hast du gerade Gelbtafel gesagt. Was ist denn eine Gelbtafel?
Die Gelbtafel ist einfach eine Tafel mit Leim bestrichen, auf der dann Insekten kleben bleiben. Und anhand der darauf gefundenen Insekten können wir eben die Befallstärke in bestimmten Regionen bestimmen.
Also das heißt, die fliegen dagegen und dadurch kannst du dann sehen, was da überhaupt dagegen fliegt und wie viel.
Genau.
Und wenn da jetzt sehr viel drauf ist auf der Gelbtafel, nimm mal an, du findest keine Ahnung, was da jetzt viel ist. 10 Schilfglasflügelzikaden. Das ist ein schwieriges Wort.
Ja.
Du findest da jetzt, keine Ahnung, 10 Stück auf einen Quadratzentimeter. Das wäre ja jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viel. Passen die ja kaum
das,
hin.
Das wäre dann verheerend, ja.
Was würde es dann heißen für deinen Tag?
Das würde erstmal heißen für meinen Tag, dass ich einen starken Befall auf der Fläche habe. Dementsprechend muss man dann entscheiden, wie man damit umgeht. Ich muss meine Vorgesetzten dann auch dementsprechend informieren, damit die im Bilde sind, wenn bei uns Landwirte anrufen, was sie jetzt machen sollen und dann schildern, sie haben Befall, aber wissen nicht wie viel, dann können wir grob einschätzen, wie viel von den Schilfglasflügelzikaden gerade in der Gegend und unterwegs sind und ob man dann dagegen behandeln müsste oder nicht.
Also letztendlich bist du dann jemand, der Infos gibt für eine Pflanzenbauberatung oder bist selber Pflanzenbauberater?
Genau.
Mhm. Das heißt, dann wissen die Leute, okay, ich muss vielleicht irgendwie ein Gegenmittel spritzen oder ich muss keine Ahnung was für Maßnahmen ergreifen.
Es ist auf jeden Fall wichtig, die Leute, die anrufen, dann im Optimalfall so zu informieren, dass andere Insekten natürlich dann durch die Behandlung auch nicht geschädigt werden. Das heißt, ist der Befall nicht zu schlimm, muss man entscheiden, ist es jetzt wirklich relevant oder kann man das Ganze noch ein bisschen schieben?
Genauso Monitoring machen wir an der Landesanstalt für Landwirtschaft ja auch bayernweit, damit die Landwirte sich an uns wenden können und wissen, auf was sie achten müssen, zu welchem Zeitpunkt.
Ja, spannend. Dann haben wir dich, die dann irgendwie zwischen Gewächshaus und Labor unterwegs ist und du jetzt total auf dem Feld. Oder bist du auch noch im Labor, Matthias?
Ich war früher sehr viel im Labor. Leider hat sich das dann ein bisschen gewandelt. Ich möchte gerne noch mehr im Labor machen. Aber das ist jetzt derzeit leider nicht mehr möglich. Mein jetziger Arbeitgeber hat kein Labor, aber ich bin genauso gerne am Feld und habe jetzt auch die Abwechslung, ich bin nicht nur am Feld, wenn die Tage mal schlecht sind und viel Regen gemeldet ist, dann bin ich auch im Büro.
Wir haben auch schon kurz angesprochen, die Schule. Es gibt eine Schule in ganz Deutschland, das ist die überbetriebliche Ausbildung. Wie läuft das ab? Fährt man da jede Woche hin? Wahrscheinlich nicht, wenn es soweit ist für die meisten Leute. Wie läuft das ab, Alex?
Blockunterricht, insgesamt sind es 11 Wochen im Jahr. Das ist dann aufgeteilt auf 3 Blöcke. Die Schule kümmert sich, dass man eine Unterkunft hat, also für die Organisation. Bezahlen muss man es entweder selber, normalerweise übernimmt es der Betrieb. Genau, und dann fährt man entweder mit dem Zug oder eben mit dem Auto, je nach Alter. Das Einbeck, das liegt praktisch in der Mitte von Deutschland, da ist es fair sozusagen für überall hin. Außerdem ist ein sehr großes Saatgutunternehmen auch vor Ort.
Da ist dann viel Wissensaustausch da.
Genau.
Ganz spannend. Ich habe jetzt ein Entweder-Oder-Spiel für euch vorbereitet. Ein paar Sachen haben wir schon angesprochen. Mal gucken. Ich fange mal mit dir an, Alex. Lieber Kittel oder lieber Anorak?
Kittel, mein Laborkittel.
Gut. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob das noch passt bei dir, Matthias. Lieber Pollen entfernen oder lieber Stempel entfernen?
Lieber Pollen entfernen.
Okay. Alex, als was fühlst du dich eher? Als Bäuerin, als Gärtnerin oder als Laborantin?
Als Laborantin, das ist mein Haupteinsatzgebiet.
Matthias, wo fühlst du dich am wohlsten? Feld, Gewächshaus oder Labor?
Tatsächlich jetzt derzeit am Feld.
Mhm. Alex, lieber Sommer arbeiten oder lieber Winter arbeiten?
Das ist bei mir jetzt nicht so der große Unterschied im Labor. Hat tatsächlich auch mit den Anfangszeiten zu tun, wo ich wirklich einfach besser dran bin.
Also das heißt, im Sommer fangt ihr früher an, weil es früher hell wird oder was heißt es?
In der Landwirtschaft grundsätzlich, weil es dann irgendwann halt auch so heiß ist, dass du draußen immer arbeiten kannst und das trifft bei mir nicht zu.
Also bei dir ist relativ unabhängig.
Genau.
Matthias, jetzt hast du die Frage, die hätte auch zu Alex gut gepasst. Lieber Doppelhaploid oder Diploid?
Lieber Doppelhaploid.
Okay, da kannst du noch ein bisschen erklären.
Das war bei uns ein großes Thema in der Gerstenzüchtung. Wir haben nur mit Doppelhaploiden gearbeitet, weil es die ganze Produktion oder Entwicklung einer neuen Sorte um einiges an Zeit verkürzt. Es macht die einzelnen Linien, mit denen man arbeitet, stabiler. Man hat nicht so große Schwankungen innerhalb der neuen Züchtung. Und dementsprechend hat es eigentlich die ganze Züchtung revolutioniert und um einiges vereinfacht und deswegen lieber Doppelhaploid.
Ich habe das jetzt auch angelesen. Ich habe das Wort dann immer gelesen in der Vorbereitung und dann habe ich natürlich auch nachgucken müssen, was hatte ich jetzt nicht drauf. Also vielleicht habe ich das mal in Bio gelernt, aber ich wusste es nicht mehr. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Doppelhaploid heißt, ich nehme das aus männlich oder weiblich, also praktisch aus einer Seite sozusagen, aus einer Pflanze raus, beide Chromosomensätze. Und bei Diploid wäre es, ich habe eine Mutter- und eine Vaterpflanze. Stimmt das so?
Normalerweise, wenn du kreuzt, hast du das Erbgut die Hälfte vom Vater und die Hälfte von der Mutter. Mhm. Und wir arbeiten nur mit der einen Hälfte, entweder die vom Vater oder die von der Mutter. Das ist dann der weibliche oder der männliche Weg. Und das verdoppeln wir einfach. Das heißt, dass wir auf einen Schlag das zu 100% homogen, homozygot haben. Und das brauchst du, um das als Sorte überhaupt anmelden zu können. Mhm. Und das sind tatsächlich ungefähr 6 Jahre, was man spart in der Züchtung. Sagen wir mal jetzt, wir haben viel längere Trockenphasen. Das war vorher nicht so. Jetzt nimmt man aus Frankreich zum Beispiel den Vater, der mit der Trockenheit gut umgehen kann. Und dann hast du die Mutter, die hier mit genau dem Pilz, der jetzt groß wird, in der Trockenheit, der aber diese Resistenz hat, die hat das vielleicht nicht, dann kreuzt du das. Und dann kommen da aber allerhand Eigenschaften mit, die du eigentlich nicht drinnen haben willst, weil du willst ja in dem Fall nur, dass er mit der Trockenheit gut umgehen kann. Den Rest, das musst du dann wieder ausselektieren und dann musst du es auch so lange rückkreuzen, bis du es praktisch homozygot hinbekommst, damit das auf dem Feld dann nicht mehr aufspaltet. Und da ist die DH-Technologie wirklich sensationell.
Cool. Ist dann auch dieses reinerbig?
Genau.
Ist das dieses?
Okay. Genau.
Also
das homozygot.
Okay, sehr cool. Also, wenn ich euch gerade so anhöre, habe ich schon ein paar Antworten auf die Frage, die ich jetzt stelle, aber ich möchte natürlich von euch hören. Matthias, was mir immer wichtig ist, hier im Podcast auch zu fragen, welchen Sinn du in deinem Beruf siehst und wo du deinen Beruf auch als wichtig ansiehst, um die Gesellschaft, um die Welt weiterzubringen. Was würdest du da sagen?
In erster Linie bin ich der Meinung, es ist einer der wichtigsten Berufe überhaupt. Wir haben eine stetig steigende Weltbevölkerung. Wir müssen mit Klimaerwärmung und anderen Problematiken umgehen können und lernen. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man Pflanzen, die in großen Kulturen angebaut werden, optimieren kann und auf eventuelle Veränderungen in der Natur anzupassen.
Also das, was Alex schon angesprochen hatte, auch wenn wir jetzt längere Dürren haben, also trockene Phasen, Dürre vielleicht noch nicht, aber trockene Phasen, dann müssen wir ja irgendwie reagieren.
Genau, neue Schaderreger zum Beispiel, wie jetzt das Thema mit der Glasflügelzikade. Die gab es früher auch schon, nur jetzt gerade ist das Problem, genau wie bei Blattläusen, die können Krankheiten übertragen. Und jetzt derzeit ist die Schiffglasflügelzikade mit 2 Erregern aufgeladen, die auf Kartoffeln oder Zuckerrüben übertragen werden und dementsprechend sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Und damit jetzt umzugehen, ist sehr schwierig und stellt die Züchtung auch vor eine große Herausforderung. Jetzt muss eben schnell gehandelt werden.
Ich finde das immer spannend, weil man denkt immer so, als jemand, der in den Supermarkt geht und sein Essen kauft, ja, es ist ja alles immer da. Aber solche Sachen, wenn die auch mal im großen Stile kommen, dann haben wir halt irgendwann doch ein Problem, auch wenn wir sicher noch gut beliefert werden können, weil wir eine reiche Ecke der Welt sind sozusagen. Ja, aber letztendlich, wenn es im großen Maßstab kommt, dann schwieriger.
Selbst wenn jetzt nicht unbedingt was Neues kommt, aber alles befindet sich ja immer in der Evolution. Das heißt, auch die ganzen Krankheiten passen sich ja an unseren neuen Züchtungen. Das ist immer ein Wettlauf. Also man muss immer gegenhalten, weil sonst hättest du irgendwann so einen großen Aufwand an Spritzmitteln, was nicht verantwortbar ist.
Alex, was würdest du sagen, ist für dich auch noch der Sinn in deinem Beruf? Oder der, also für dich, aber auch, was ist der Sinn des Berufes insgesamt?
Die Sicherstellung von Nahrungsmitteln. Also ich sehe das genauso wie der Matthias. Das ist ein absolut wichtiger Beruf. Was der Pflanzentechnologe macht, ist ja praktisch, dass er alles macht, was der Züchter braucht, alles drumherum. Und was kann es Wichtigeres geben, als zu schauen, dass wir eben immer auch auf eine gesunde Art und Weise Nahrungsmittel produzieren. Dass wir immer gucken, wie man es am besten macht, dass man am wenigsten der Natur auch schädigt.
Also natürlich auch, dass wir weniger Wasser brauchen, wenn Wasser auch überhaupt noch da ist, aber eben, wie du auch sagst, Krankheiten oder dann eben, dass man wenig Aufwand hat mit Pflanzenschutzmitteln und allem möglichen oder auch dann mechanische Bodenbearbeitung gibt es ja auch, also dass man das dann hat. Gibt es denn auch Sachen, die euch an eurem Beruf stören? Matthias?
Man muss eben manchmal, wenn man viel auf dem Feld ist, einfach mit unterschiedlichen Wetterlagen klarkommen. Im Sommer hauptsächlich die Hitze. Oder wenn man eben dann doch mal beim Bonitieren draußen ist und es aus Eimern schüttet, aber es leider nicht anders geht. Manchmal muss es dann eben sein, um einen gewissen zeitlichen Rahmen einzuhalten. Das ist dann manchmal auch nicht so schön, aber da muss man dann durch.
Also Wetterkapriolen, dass man da.
Genau.
Was heißt Bonitieren?
Pflanzen bewerten. Also auf unterschiedliche Eigenschaften achten, notieren und im Anschluss auswerten. Das geht los beim Phänotypen der Pflanze. Das ist jetzt das Gegenteil zu dem, was Alex
das Aussehen,
vorher sagte.
Oder? Phänotyp genau, ist immer das genau, Aussehen, das habe ich mir gemerkt.
Der äußere Typ, um Sorten unterscheiden zu können. Das ist wichtig, um die Sorten überhaupt anmelden zu können. Also speziell jetzt bei der Gerste zum Beispiel. Rotfärbung, also Anthocyanfärbung. Die Wuchshöhe, mehrzeilig oder zweizeilig, Bereifung. Es gibt unglaublich viele Parameter, die man da notieren kann. Dann Krankheiten und vieles, vieles mehr.
Bereifung hört sich eher nach Landtechnik an, aber okay, ist was anderes gemeint. <Ja. lacht> Alex, was stört dich an deinem Beruf, wenn es was gibt?
Also da gibt's wirklich sehr wenig, muss ich sagen. Es war während der Ausbildung war es durchaus das frühe Aufstehen. Also
da lacht der Matthias auch.
Ich glaube, das kennt jeder, ja.
Aber ansonsten, ja, also wo ich jetzt arbeite, die Sache im Labor oder auch im Gewächshaus, das ist eigentlich egal, was ich machen muss. Ist immer schön.
Ist das Aufstehen jetzt später geworden oder bist es einfach gewohnter? Nee, ist später geworden.
Ist
okay, gut.
Also, wenn man eingearbeitet ist, wenn das mit den Kollegen geht.
Und ich glaube auch immer, also immer wenn ich zum Beispiel auch in der Landwirtschaft gearbeitet habe und dann ist immer so, oh Gott, es ist so früh. Aber wenn man dann draußen ist, auf einmal ist man wach und dann ist super cool. Da habe ich auch gleich die Frage so, du hast es vorher ein bisschen so beschrieben, aber nochmal die Frage extra. Gibt es so einen Moment am Tag, wo dir das so richtig das Herz aufgeht?
Im Gewächshaus zum Beispiel, da verteilt es sich ja auch, dass man wirklich alleine und das ist richtig schön. Auch, also ich mag alles wirklich gerne. Ich liebe es, mit den kleinen Pflänzchen zu arbeiten. Wenn wir produziert haben, dann irgendwann wächst aus dem Kallus wachsen dann kleine Pflänzchen. Da muss man die auch vereinzeln und das ist so eine schöne Arbeit.
Schön. Matthias, wann geht dir so am Tag richtig so das Herz auf?
Also am meisten liebe ich es, wenn ich früh morgens draußen bin und man dann merkt, wie langsam die ganze Natur erwacht, die Vögel das Zwitschern beginnen und am besten ist es dann, wenn man komplett alleine ist und dann hat das Ganze auch ein bisschen was Meditatives. Man ist für sich mit der Natur irgendwie dann so ein bisschen im Einklang und es ist absolut erfüllend.
Voll schön. Ich finde es auch interessant, dass ihr beide sagt, oh, das frühe Aufstehen. Und jetzt ist eigentlich das frühe Aufstehen eigentlich auch voll das Schöne, oder? Das ist auch schön, dass die Sache wieder zwei Seiten hat.
Ja,
genau.
Voll. Also ich kann es auch total nachvollziehen.
Mhm.
Ich habe noch ein zweites Spiel, wie ihr ja schon wisst, Sätze vervollständigen. Diesmal fange ich mit dir an, Matthias. Mein lustigstes Erlebnis in der Ausbildung war?
Als ich auch mal dachte, dass ich für mich alleine bin und meine Kopfhörer während der Arbeit drin hatte und dann ein bisschen rumgetänzelt bin und dann auf einmal doch eine Kollegin hinter mir stand.
Was für eine Musik ist da gelaufen?
Eher nichts zum Beruhigen, eher so in Richtung Heavy Metal.
Sehr schön. Dann können wir uns das jetzt vorstellen, was du da getanzt hast. Sehr gut. Alex, der Satz geht an dich. Mein peinlichstes Erlebnis in der Ausbildung war?
Peinlich kann ich jetzt so nicht direkt sagen, weil ich kann dir was Schreckliches sagen.
Mhm.
Also das war genau, während der Ausbildung, da war ich im ersten Jahr beim Weizen und dann hast du ganz viele kleine Versuchsparzellen, wo du deine verschiedenen Sachen stehen hast. Und das ist natürlich alles beschildert und wenn dann alle Monituren gemacht sind, Proben gezogen sind, dann müssen die Schilder raus, bevor das dann abgeerntet werden kann. Und da geht das ganze Team raus, ganz in der Früh und dann stellt man sich so in einer Reihe auf, jeder nimmt einen Gang und dann gehen alle und nehmen die Schilder mit und dann am nächsten trifft man sich wieder und dann geht man zusammen weiter. Und in diesen Gängen, die sind so schmal ungefähr und da sind Spinnweben und da sitzen zum Teil wirklich dicke, fette Spinnen drinnen und man muss da halt durchgehen. Und da, ich habe Angst vor Spinnen, also ich fange da richtig das Schwitzen an, wenn eine größere Spinne da ist. Und da habe ich mir dann echt gedacht, Alex, jetzt musst du tapfer sein, jetzt darfst hier kein Mädchen sein, da musst du jetzt durch. Dann bin ich da echt, ich war richtig schnell, ich dachte, wenn ich so durchschieße, dann schleudert es dir einfach alle weg.
Sehr gut. Aber ist doch auch, ich meine, hinterher kann man das dann erzählen, ja, währenddessen ist es doof, aber dann fühlt man sich ja dann auch toll, wenn man es geschafft hat irgendwie.
Es gehört dazu und die sind ganz wichtig, natürlich, ist halt unangenehm.
Ja, ja, da kann man nichts dafür, weil man einfach das nicht mag oder halt Angst hat. Ich mag es auch nicht. Matthias, Pflanzentechnologie ist etwas für Quereinsteiger, weil?
Wenn man sich gut und schnell mit der Natur verbinden kann, man fühlt sich relativ schnell aufgehoben in dem Thema und es gibt sowieso immer was Neues und deswegen ist es nicht schlimm, wenn man Quereinsteiger ist, man muss es einfach lieben und fühlen und dann funktioniert das.
Cool. Das habe ich extra dich gefragt, obwohl sie ja auch ein bisschen Quereinsteigerin ist. Und kannst du ihm zustimmen?
Ja,
okay,
hat
cool.
er gut gesagt.
Sehr gut. Alex, Pflanzentechnologie eignet sich für alle die?
Die Verantwortungsbewusstsein haben, die was beitragen wollen und die Pflanzen lieben.
Matthias, der Grund für eine Ausbildung als Pflanzentechnologe ist?
Wenn man sich verantwortlich fühlt, die Menschheit ein Stück weiter nach vorne zu bringen und in der Zukunft zu unterstützen.
Mhm. Und auch an dich die Frage, Alex, was ist für dich der Grund für eine Ausbildung zur Pflanzentechnologin?
Das ist für mich auch der Grund gewesen.
Mhm.
Also natürlich wollte ich was finden, was ich liebe zu tun, aber der Sinn ist eben auch sehr wichtig und da perfekte Kombination.
Wenn ich jetzt sage, ich möchte es machen, wo kann ich mich denn informieren?
Ich denke, man kann jederzeit an Züchtungsfirmen herantreten, einfach anrufen und nachfragen. Wenn man Eigeninitiative zeigt und man sich selbst informiert und auf Betriebe zugeht und vielleicht die Betriebe auch mal darauf hinweist, dass sie eventuell einen Pflanzentechnologen brauchen könnten, dann werden die wenigsten da Nein sagen. Und ansonsten einfach in den Schulen, wenn so Sachen wie Berufsberatungen angeboten werden, einfach nachfragen.
Hast du noch was zu ergänzen, Alex?
Die Berufsschule in Einbeck hat eine schöne Infoseite dazu. Die findet man auch sehr leicht, wenn man es googelt. Und ich selber habe ja meine Ausbildung an der Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising gemacht. Und wir haben ab und zu auch Leute da, die man kann sich da vorher anmelden über das Sekretariat. Und dann werden die vermutlich sogar zu mir gebracht, dass ich denen so ein bisschen schildere, wie die Ausbildung dann abläuft und alles.
Wie so ein Schnuppertag oder,
genau.
oder Praktikum.
Ja, oder einfach nur, das kann man ja ausmachen vorher, was derjenige genau will, wie viel Zeit wir auch haben. Aber da sind wir sehr offen.
Das heißt, ich kann mich informieren auf der LFL-Seite auch. Das ist generell auch ein guter Tipp, wenn es um die grünen Ausbildungsberufe geht. Da ist sehr viel. Man kann auf die Seite des Ministeriums gehen. Dann ist die Schule genannt worden in Einbeck, die für ganz Deutschland die Ausbildung eben zuständig ist. Und wir werden die Sachen auch nochmal, wie üblich, auch in die Shownotes verlinken. Und wenn ihr auch Lust habt, an diesen Themen mitzuarbeiten, wenn ihr daran mitarbeiten wollt, dass auch die Welt, dass die Ernährung weitergeht, auch in angesichts des Klimawandels und alles, wenn ihr da Lust habt, mit dran zu arbeiten, als Pflanzentechnologin, als Pflanzentechnologe, dann überlegt euch doch da, eine Ausbildung zu machen. Und damit verabschieden wir uns auch von dieser Podcast-Folge mit einem tollen grünen Beruf mit tollen Gästen aus dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus.
Landschaft Bayern, der Podcast. Eine Produktion des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus.